Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format «Back to the School». Und heute habe ich wieder wirklich was Wunderbares, nämlich die Buchautorin, die Ärztin Dr. Med. Beate Strittmatter, die ich heute wieder begrüßen darf. Sie ist die berühmte Autorin des Buches «Rettet die Liebe». Und das ist sowas von tiefsinnig. Ein Buch, das ich verschlungen habe. Sogar meine Frau liest. Alle lesen es. Ich bin total begeistert. Ganz herzlich willkommen, liebe Beate. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Liebe Beate, durch dein Buch habe ich etwas kennengelernt und gelernt. Und das ist wirklich ganz, ganz entscheidend für mich. Und das wird auch das ganze nächste Jahr mich begleiten, nämlich die Psychoneuroimmunologie. Ich habe jetzt auch einen Professor in Salzburg gefunden, der sich da damit beschäftigt. Ich werde das ganz, ganz viel mehr in den Fokus bringen. Das ist sowas von brillant. Und danke ganz herzlich, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast, dass ich darüber reden darf und dieses Verständnis dazu langsam aufbauen darf.
Ich sage dir mal was. Die Psychoneuroimmunologie interessiert mich schon Jahrzehnte. Und bevor ich wusste, was ich heute weiß, habe ich immer gedacht, ja Leute, ihr erzählt was von Psychoneuroimmunologie, jeder weiß das, dass deine Immunabwehr in den Keller geht, wenn du einen Konflikt hast, aber dann war meistens Punkt des Artikels, das war dann fertig. Also niemand hat gesagt, ja, du könntest jetzt mal da gucken oder da gucken oder da gucken. Wir sind ja schon Gott sei Dank aus der Ecke psychosomatisch.
Ja.
Aus, ne? Wo, ich erinnere mich, vor 35 Jahren war ich in der Orthopädie, 6 Jahre. Und wenn da einer, wir haben gesehen, ein Patient mit starken Rückenschmerzen, den haben wir abends, ich Nachtdienst, Schwester, habe ich gesagt, geben Sie ihm die rote Kapsel, Placebo. Wenn der Patient daraufhin besser wurde, haben wir uns angeguckt, beide, was der hat, nämlich hier.
Ja.
Aus der Ecke ist die Medizin raus, Alexander. Mhm. Wir wissen heute, und ich muss das manchmal bei Kollegen noch korrigieren, psychosomatisch heißt nicht, dass er nichts hat.
Ja.
Das heißt, er drückt ein internes Problem, was ihn wirklich drückt und was eine große Energie ist. So eine Energie kannst du nicht einfach in den Mülleimer schmeißen. Die muss der Körper irgendwo ausdrücken.
Ja.
Ist so, dass er, es ist zum einen eine große Energie, die du sonst nicht tragen könntest, mhm. die drückt er dann in ein Symptom aus, was ja auch ein Hinweisprozedere ist. Wenn du zum Beispiel im Moor versinkst, du versinkst also im Moor, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, ich versinke, das Moor steigt bis hier, und dann bist du fast drin mit der Nase noch gerade drüber, keiner sieht dich, aber da ist das Schild. Das Schild sagt, hallo, hier bin ich, bitte sucht mich, bitte findet mich. Und das ist das Symptom. Und mit diesem Symptom macht der Patient, ohne es zu wissen, auf sich aufmerksam. Manchmal ist es sogar so schlimm, dass er gar nicht weiß, dass er ein Problem hat. Mhm. Weil das Gerät so, weil es so schmerzhaft ist und weil es für ihn oft nicht zu lösen ist, gerät es so in den Hintergrund, dass er sich nur noch auf sein Symptom fokussiert. Mhm. Und wenn du in der Lage bist, das rückabzuwickeln, zu schauen, okay, wir schälen das jetzt mal raus, was steht denn eigentlich hinter dem Symptom, seit wann haben Sie denn das eigentlich? Und unser erstes Thema heute geht voll aus der Praxis und ist genau dazu. Mhm. Eine Frau, die Geld bezahlt hat, eine Sitzung, noch eine Sitzung und noch eine, und ich saß dann vor ihr und immer noch Bauchweh. Und dann wurde sie in die Klinik eingeliefert. Aber ich glaube, du wolltest vorher noch was sagen, bevor ich anfange.
Nee, ich finde das Thema super, weil nochmals zu dieser Psychoneuroimmunologie, auch noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist eine schulwissenschaftliche Ausrichtung, wo man sich mit der Psyche, mit den Neuronen, mit den Nerven auseinandersetzt und sich damit beschäftigt und herausgefunden hat, dass sehr viele Krankheiten, eigentlich alle Krankheiten aus der Psyche kommen. Das heißt, nicht einfach irgendein körperliches Gebrechen muss am Körper repariert werden, sondern auch an der Psyche. Und ich habe gerade ein Buch gelesen vom Professor, der ist Doppelprofessor Dr. Karl Hecht aus Berlin, der ist 97. Ich lese jetzt gerade sein Buch. Er schreibt, eigentlich ist es in der Medizin angekommen, außer in der Onkologie. Traurig, sehr traurig. Aber lassen wir das jetzt, machen wir die praktischen Beispiele, wie eben Psyche und Körper zusammenhängen. Und da würde ich sehr gerne dann das Problem Rücken gleich angehen, wo du vorhin schon erwähnt hast, wenn es hinten im Rücken zwickt oder auch Bauchschmerzen, dieses Thema vielleicht so ein bisschen zur Nähe zu bringen, dass das nicht immer nur ein körperliches Problem sein muss.
Ja, also nochmal damals mit der Krankenschwester und der roten Pille, ne?
Ja.
Da wussten wir hier Bescheid, aber wir konnten ihm damit auch nicht wirklich helfen. Was wir aber mit der roten Pille gemacht haben, der Mensch, und das hat man rausgefunden in Studien, eine rote Pille wirkt besser als eine blaue.
Ja.
Und man hat sogar rausgefunden, selbst wenn du dem Patienten sagst, sieh, das ist jetzt ein Placebo, wirkt es auch.
Ja.
Was du bei diesem Menschen machst, du aktivierst seinen Glauben daran, dass es besser werden kann und dass es besser werden darf. Mhm. Wenn er allerdings ein zugrunde liegendes Problem hat, ist die Frage, wie lange das dann hält. Und du hast mich mal gefragt, wie komme ich überhaupt darauf, mich um die Themen zu kümmern? Sehr, sehr, sehr einfach, weil ich muss. Ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich bin jetzt seit 30 Jahren privat niedergelassen. Damals hat das niemand gekannt und gewusst, Privatpraxis, was ist das hier? Ne? Hast du mit spitzen Dingern angefasst? Ich kam aus 6 Jahren Orthopädie, dort durfte ich schon Akupunkturschmerztherapie machen. Und ich wusste, wenn ich das, ich brauche Zeit, habe mich also privat niedergelassen. In der Zeit wahnsinnig schon viel unterrichtet. Und die Unterrichtenden, die bekommen die das Ende der Pyramide, oben die Schwierigen, die ja nicht weiterkommen. Und du bist gezwungen, die Leute zahlen ihr Geld dafür, dass es ihnen besser geht. Und mein Anspruch, das steht übrigens auch auf meiner Stirn geschrieben, da haben wir ja schon eine Sendung dazu gemacht, nach der ersten Sitzung muss ganz viel passiert sein. Die Patienten lesen das übrigens. Sie kommen beim zweiten Mal und ich sage, wie geht es Ihnen? Sie hatten A, B, C und D. Und dann sagen sie, jetzt habe ich aber E und das ist so schlimm. Ich sage, ja, was mit A? Ach, das ist weg. Und B, viel besser. C, merke ich gar nicht mehr. Ich muss mir angewöhnen, nachzufragen und meine Helferinnen sagen mir, sie können nicht immer alles gleich beim ersten Mal machen. Also so viel auf der Stirn geschrieben. Ich musste mich um die Themen kümmern. Ich wurde in die Ecke gedrängt, bis ich, weil ich ja Lehrer bin, ich bin von den genetischen Grundlagen her Lehrer, das zieht sich durch die ganze Familie, wir sind 5 Kinder, 4 von 5 Kindern sind Lehrer, ohne in der Schule zu sein, also in ihren Berufen einfach. Und dann habe ich gesehen, ey, es gibt ein paar Sachen, das sind einfach logische Ketten und das sind logische Gesetze und die gelten verdammt nochmal für alle. So, und jetzt kommt diese Patientin. Ich sehe sie schon seit 3 oder 4 Wochen. Und sie hat mir gleich zu Anfang gesagt, ich habe extra einen 400-Euro-Job angenommen, 450, damit ich die Sitzung bei Ihnen bezahlen kann. Das war ganz klar, ich investiere jetzt in Sie. Und verschwenden Sie mein Geld nicht.
Oh, nett, Druck.
Das war der Druck, ja. Ich fühlte mich auch so unter Druck gesetzt, weil sie sagte mir dann, ich war schon hier und ich war da und ich war da. Und die konnten mir alle nicht helfen und die haben vorher gesagt, sie könnten mir helfen. Und irgendwann habe ich gedacht, als diese anstrengende erste Sitzung vorbei war, pass mal auf, junge Frau, ich habe ihr geschrieben, wissen Sie, ich kann das tun, was ich tun kann. Ich habe ein paar Dinge in meinem Köcher, aber ich kann auch nicht zaubern und vielleicht bin ich doch nicht die richtige Therapeutin für Sie. Daraufhin hat sie gesagt, das hätte sie doch bewegt, so eine offene Aussage, weiter zu mir zu kommen. Und dann hat sie mich 2, 3 weitere Sitzungen, einfach hat sie mir Rückenschmerzen mitgebracht und immer wieder die Bauchschmerzen und immer wieder. Und einmal wird sie eingewiesen in die Klinik. Und dann hat sie mir erzählt, das war der Schlüssel, wo ich, beim Patienten muss man so diesen Haken finden, wo du den greifen kannst und dann hast du ihn. Dann hat sie mir gesagt, ja, und stellen Sie sich mal vor. Und dann fing sie an zu weinen. Mein Mann, der hat noch nicht mal für nötig befunden, mir für den 2. Tag Unterwäsche zu bringen. Und meine Tochter hat es auch nicht gemacht. Und okay, da dachte ich mir, stopp. Was ist hier los? Und wir hatten die ersten Gespräche darüber, dass ihr Mann sie immer runterzieht. Da war sie natürlich bei mir an der richtigen Adresse. Jetzt kam sie letztlich wieder und ich konnte ihr damit weiterhelfen. Ich konnte mit ihr arbeiten. Ich konnte ihr sagen, was sind ihre Glaubenssätze? Warum passiert das eigentlich? Und jetzt war sie gerade letzte Woche wieder da und hatte Bauchschmerzen. Schon wieder Bauchschmerzen. Ich so, wir nennen sie mal Frau Schmidt, was ist vorher passiert? Jetzt fängt sie an zu weinen und sagt, es passiert immer, wenn ich mit meinem Mann Stress habe. Und ich sage allen, die hier zuschauen, wenn es muss sich manchmal zuspitzen, damit man Dinge klar sehen kann. Das muss manchmal sein. Die Chinesen sagen, die chinesische Übersetzung für Krise ist Chance, die auf der gefährlichen Welle reitet. Und manchmal spitzen sich Dinge zu, dass man in der Ecke sitzt und sagt, verdammt und so, nee, das hatte ich doch jetzt schon oft und jetzt wird es immer schlimmer statt besser. Setz dich kurz hin und überleg, was ist denn das Thema? Was war denn vorher das Thema? Nimm mal mit deiner Seele Kontakt auf, das hilft. Was soll ich bitte lernen? Bitte, Herr, schick mir Geduld und zwar gleich. Klar, ne? Das ist das Gebet für die Geduld. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt, was genau macht er mit Ihnen? Und dann sagt sie, er zieht mich immer runter, er entwertet meine Arbeit. Sie hat einen Arbeitgeber gefunden, extra um meine Behandlung zu bezahlen, hat sie mir ja gesagt am Anfang. Sie hat einen Arbeitgeber gefunden, einen reizenden alten Herrn und den pflegt sie. Und sie ist so kompetent, sie kann so viel, sie kann Homöopathie, sie kann Naturheilkunde. Sie hat inzwischen so sein Vertrauen, ich kenne den alten Herrn, ein bezaubernder alter Herr, mit strahlend blauen Augen. Ich konnte ihm auch schon so weit helfen, dass er wieder gehen kann. Ich glaube, er adoptiert mich bald. der hat bald ihr so viel Vertrauen geschenkt, dass sie seine Vollmacht hat. Sie ist also seine bevollmächtigte Pflegerin, Begleiterin. Und sie behauptet, diese Frau, jedes Mal, wenn sie bei mir rausgeht, wäre sie einen halben Meter höher. Ich hätte sie ins Selbstwertgefühl so weit gebracht, dass sie es sich zugesteht. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Karriere dieser Frau geht steil nach oben. Ihre Kompetenzen darf sie endlich mal einsetzen. Und ich habe sie vorher gekannt mit Dingen wie, die haben mich da aus der Klinik rausgeworfen mit der Hundebetreuung und die haben das gemacht und die wollten sogar die Dienstjacke zurück und wie kann man so unverschämt sein? Das waren die Gespräche, die wir vorher hatten und ich dachte mir manchmal, wann habe ich sie so weit, dass sie mal die Tür aufmacht? Und an dieser Sitzung letzte Woche hat sie beide Türflügel aufgemacht. Es sagt so, jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Sie wissen ganz genau, ihre Kompetenzen explodieren gerade in der Anwendung. Da ist ein hochstehender älterer Herr, den dürfen Sie in allen Dingen vertreten, sogar beim Notar darf sie ihn vertreten. Und jetzt kommt ihr Mann und sagt, was du da machst, das ist eh nichts wert. Und wir hatten ihn zum Zahnarzt geschickt, weil der Mann hatte faule Zähne. Und in der Zahnklinik hat er erst gesagt, nee, er sieht nichts, der Zahnarzt. Und dann DVT gemacht, Röntgenbild, und hat er gesagt, ups. Wer hat denn das getestet? Ist die Zahnarzt? Nein, ich bin kein Zahnarzt. Aber ich kann austesten. Jetzt hat der alte Mann die Zähne rausbekommen, geht ihm sofort besser, hat aber blaue Backen. Und ihr Mann bringt es fertig und sagt, wenn der jetzt auf dem Stuhl da gestorben wäre, stell dir das mal vor, weil der Mann mag den alten Herrn auch, dann wärst du schuld und dann wäre die Frau Strittmatter schuld. Sie war ein Häuflein elend, als sie vor mir saß. Sag ich zu ihr, okay, ihr Mann entwertet sie. Aber warum entwertet ein Mensch den anderen? Warum entwertet überhaupt jemand den anderen? Das kann man vielleicht so sich vorstellen. Wenn jemand das Gefühl hat, er steht hier und er steht hier. Der dich entwerten möchte, steht unter dir. Das ist sein persönliches Gefühl. Wieso hat der Mann eventuell dieses Gefühl? Der Mann ist Schweißer. Und er mag seinen Beruf nicht und den zweiten mochte er auch nicht und er hat irgendwie nie was hingekriegt und jetzt ist er tödlich in Frührente. Was macht er? Er sitzt zu Hause und guckt Fernsehen und sie beschwert sich, dass er noch nicht mal die Hausarbeit macht und er wirft ihr vor, ja, jetzt seid ihr so viel beschäftigt, wer gibt es denn noch nicht mal was zu essen zu Hause? Schlechtes Gewissen. Sag ich, haben Sie ein schlechtes Gewissen? Holze. Ja, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich so, stopp. Wir sind uns ja einig, dass ihr schlechtes Gewissen rational nicht begründbar ist. Ne? Sie bringen gerade Geld nach Hause, was gebraucht wird. Sie haben eine tolle Möglichkeit, bla bla bla. Das kannst du aber jemand, der sich so fühlt, kannst du dem tausendmal sagen. Das nützt ihm nichts. Er ist zu Hause, er ist zu nichts nütze. Das ist das Gefühl, was er hat. So, jetzt, was macht so jemand? Kannst du auf jeden Fall von Erniedrigung, Entwertung und Abwertung anwenden. Er drückt sie runter, weil in dem Moment steht er höher. Ist doch logisch, oder?
Ja, total. Muss ich mir schnell aufschreiben.
Ich bin ja überhaupt nicht schlagfertig. Null. Gar nicht.
Was, du?
Gar nicht.
Du bist nicht schlagfertig?
Nein. Wenn du mir jetzt irgendeine irgendeine Kränkung vorschmeißt, ich wüsste in dem Moment nichts zu sagen. Aber es gibt einen Trick, den man anwenden kann. Man legt sich für bestimmte Situationen eine Antwort zurecht, die man dann hat. Und ich habe ihr gesagt, wenn das nochmal passiert, dann sagen Sie ihm oder egal bei wem, der versucht, Sie runterzuziehen, oh, vielen Dank. Ich sehe, dass du mich für das, wer ich bin und was ich kann, wertschätzt. Ich danke dir. Und dann sagen Sie, gib mir mal die Butter. Oder wie ist denn heute das Wetter? Weg vom Thema. Oder wenn dich jemand fremd drängt, kannst du sagen, ah, okay, da muss ich mal drüber nachdenken. Und dann kannst du mir mal den Block rüberreichen. Weg vom Thema. Derjenige, der dich kränkt, erwartet ja, dass du dich wehrst und dass du dich verteidigst.
No. Es muss ja.
Wenn dich jemand runterziehen muss, dann ist es ein Zeichen davon, dass er erkennt, dass du so über ihn gestanden hast. Es war jetzt erstmal die Notfallmedizin. Das ist gehört, ich bin ja Notarzt und ich habe erkannt, auch das ist Notfallmedizin. Jetzt habe ich gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, er entwertet sie also, weil er sich nicht gut fühlt. Er sagt, ja, genau so ist es. Er fühlt sich klein, er fühlt sich minderwertig und er versucht es immer wieder, er zieht auf mir. Und Achtung, er wirft mir vor, dass ihm nie was gelingt und mir, sagt sie, die Patientin, mir gelingt immer alles. Das wirft er mir vor, sag ich, hä? Er wirft es Ihnen vor? Kommen wir gleich noch drauf, warum das so ist und warum sie sich das zielführend ausgesucht hat. Hendrix Habin sagt ja, wir suchen uns den Partner mit einer Genauigkeit, die größer ist als eine amerikanische Cruise Missile, damit wir die alten Sachen mit ihm wiederbeleben. Jetzt sag ich, komm, wir gucken jetzt erstmal, wo ist eigentlich Ihre Ordnung? Wann fing das eigentlich an, dass Ihr Mann Sie entwertet hat? Und warum haben Sie sich denn in ihn verliebt? Dann sagt sie, ja, er ist der Fels in der Brandung gewesen und er war immer zuverlässig. Und eigentlich waren wir waren in der gleichen Clique, wir hatten die gleichen Interessen, Radfahren, Sport und weiß ich was. Und haben wir gedacht, es passt. Jetzt ist die wichtige Frage, die kannst du dich auch fragen, wenn du ein Problem hast, wann fing es an? Und dann sagt sie, solange wir noch keine Kinder hatten, war alles gut. Und dann kann man sich das mal anschauen. Das hier ist die natürliche Ordnung eines Paares. Und das übersehen viele. Die Partner sind sich gegenseitig die Nummer eins. Ja. Jetzt kommen Kinder. Und mal ehrlich, wenn du Kinder hast, musst du mal gucken, ob du das richtig machst. Die Frauen tendieren dazu, wenn sie Kinder haben, nehmen sie die Kinder so zu sich und dann ist der Platz besetzt.
Ja.
Und dann ist der Vater draußen. Sehe ich regelmäßig, was für Dramen passieren, wenn sowas ist, sagt die Gesellschaft nicht, die gute Mutter muss sich um ihre Kinder kümmern, sagt sie das nicht? Sind Mütter nicht so stark, dass sie sogar ein Auto anheben können, wenn ihr Kind drunter liegt? Das ist tatsächlich so. Geh mal auf YouTube und such dir das. Das passiert nicht nur einmal. Eine Mutter ist für ihr Kind, da wird sie ihr eigenes Leben hergeben. Und bringt uns irgendjemand bei, dass da eine Ordnung ist im System und dass wir diese Ordnung nicht verletzen dürfen. Jetzt kannst du sagen, ja, Ordnung, das geht auf diesen komischen Hellinger zurück, systemisch, der ist sowieso doof. Ich finde ihn auch nicht toll. Hellinger war, nein. Aber seine Schüler, seine Jünger, alle, die systemisch arbeiten, die gute, verantwortungsvolle Arbeit machen, von denen habe ich gelernt, wer die Ordnung verletzt, kriegt Stress. Und das gucke ich mir seit 20 Jahren an, weil ich dachte am Anfang, was ist denn das? Da gibt es Regeln. Nee, wieso denn? Ich bin doch eine emanzipierte Frau. Wieso denn? Wieso sagt denn der, die Frau soll immer zum Mann ziehen und nicht umgekehrt? Kann ja nicht sein. So, jetzt hat sie sich das angeguckt. Sie hat sich dieses Bild angeguckt. Da sage ich, und wie sieht's aus? Ist das bei Ihnen so? Ihr glaubt nicht, was da passiert ist. Sie macht so, ja, aber da fehlen noch meine Katzen. Sie wusste es. Ich sage euch, sie wusste es. Es fehlen noch ihre Katzen. Wie Katzen? Da sagt sie, mein Kater, wenn mein Mann mich angeht, stellt sich mein Kater vor meinen Mann und fährt die Klauen raus. Sag ich, das heißt also, ihre Situation sieht noch schlimmer aus, nämlich so. Die Katzen habe ich übrigens selber gemalt, ganz alleine. Da sind die Katzen noch mit drin. Aha. Und dann sagt sie, was? Sie hat ganz stolz geguckt. So, ich habe mein Team, ich habe meine Soldaten und ja, wieso denn? Er ist draußen. Ja, wundert sie das, dass er immer wieder ankratzt und versucht reinzukommen? Sie verletzen die Ordnung. Sie war vollkommen betroffen. Sie war vollkommen betroffen. Und sagt zu ihr, verstanden? Dann sagt sie, ja. Und jetzt kam die Frage, die sie vollkommen aus dem Lot geworfen hat. Wären Sie denn bereit, ihm die Nummer 1 zurückzugeben? Und da hatte sie keine Antwort. Und da saßen wir da und haben ein bisschen geschwiegen. Ja, also ich versuche, das Hindernis zu verstehen, was sie da hat. Und da war ein ganz großes Hindernis. Wir sind erstmal auf das Thema gegangen, warum erlebt sie es immer wieder, dass jemand ihr ein schlechtes Gewissen macht. Ich habe sie gefragt, kommt das immer wieder mal vor? Ja, der hat das schon gemacht und meine Schwester hat das schon gemacht. Und dann hat sie ihr gesagt, wer war der Erste, der das gemacht hat? Und dann sagt sie, mein Bruder. Mein Bruder ist 7 Jahre älter als ich und wir hatten eine schwierige Familie. Mein Vater war Alkoholiker und ich musste schon als 7-Jährige Zeitungs austragen und habe Geld verdient für die Familie. Und ich habe alles hingekriegt, alles. Die Frau kann sogar mit ihren Tieren sprechen. Ich habe das erlebt. Und ihr Bruder hat ihr gesagt, ich meine 7. Wenn du 7 bist, da bist du, wenn du 7 bist, da bist du sowas von prägbar. Da ist dein Unterarm weich wie Ton. Und da schreibt er rein, du bist schuld. Du bist schuld, dass mir nie was gelingt. Und die Schwester hat den Bruder geliebt. Und sie hat sich das gemerkt. Und wir saßen beide da und waren gerührt, so wie ich jetzt. Als 7-Jährige. Hat er hat keine Schuld, er wusste das doch nicht. Aber er hat ihr gesagt, mir gelingt nie was und dir immer alles und du bist schuld. Das hat sie hier stehen und es steht hier, ich bin schuld, ihr könnt mir die Schuld geben. Da saß sie da und sagte zu mir, ich habe mein Leben lang ein schlechtes Gewissen. Willst du wirklich einen Partner, der ein offenes Messer im Sack hat. Willst du den in den Arm nehmen? Willst du das? Das willst du nicht. Du gibst dem nicht die Nummer 1. Du würdest niemanden umarmen, der ein offenes Messer in der einen Hand hat, oder? Aber jetzt hat sie das verstanden. Und jetzt hat sie die Hausaufgabe, ob sie entscheidet, was sie entscheidet, wie sie weiter entscheidet. Und ich habe sie einmal wieder gesehen, ich hatte ihr das letzte Mal, das hatte ich ja schon gesagt, ich kann solche Erinnerungen, traumatische Erinnerungen, die kann man auf verschiedene Weise löschen, zum Beispiel EMDR, mal nachgucken, EMDR, das ist eine Methode, die geht sehr mechanisch über das Gehirn, es gibt eine Website emdria.de, guckt da mal rein, was das ist, das wird für amerikanische Vietnamkriegsveteranen wurde das entwickelt und vom Staat gefördert und abbezahlt. Sehr, sehr effektiv. Man kann Hypnose machen. Oder ich, wenn ich die Leute vor mir habe, ich kann dann über die Ohren einfach dran gehen und ich habe sie in diese Erinnerung reingeschickt mit ihrem Bruder und am Ohr ist ja der ganze Körper abgebildet, übrigens an den Händen und Füßen auch. Und in dem Moment kommen die Erinnerungszentren und die sind immer gekoppelt mit einem Gefühl. Und was wir da machen können, und das macht die Hypnose auch, die Erinnerung darf bleiben, das Gefühl muss gehen. Das kann man für andere Gelegenheiten aufbewahren. Ich habe sie also da erleichtert, weshalb ich auch hier mal sagen möchte, ich bekomme so viele Coaching-Anfragen von euch. Es ist so süß. Ich behandle lieber die Menschen, wenn sie vor mir sind, weil ich dann direkt mal Dinge wegschicken kann. Nicht böse sein, wenn ich euch weiterschicke. Also sie hat jetzt diese Hausaufgabe. Die Frage ist, will sie einen Ehemann? Der müsste dann wieder an die Nummer 1 kommen. Ich kann doch meine Kinder nicht verstoßen, sagen da manche. Ey, musst du auch nicht. Musst du nicht. Die Kinder sollen bitte nur ihre Ordnung wieder haben. Die sind an der Stelle 2. Und wenn eine Frau besonders hartnäckig ist, dann sage ich auch mal, eine Mutter tut doch alles für ihre Kinder, oder? Ja, ich mache auch alles für meine Kinder. Gönnen Sie Ihren Kindern das richtige System. Sonst stehen die Kinder an ihrer Seite und die stehen auf dem Platz, wo sie nicht stehen sollten, und das wird Stress kriegen und irgendwann werden sie sich von ihrem Mann trennen. Ist das für die Kinder gut? Kinder am falschen Platz oder egal, jemand am falschen Platz, das ist wie Wasser, was du in ein Gemäuer gießt. Du gießt es da rein, ne? Und jetzt kommt der Frost. Was passiert? Boom! Ich habe sogar eine Psychologin gesehen, die zu mir kam. Ja, mein Mann und meine Tochter, die sind immer in Koalition gegen mich. Entschuldigung? Ich habe zu ihr gesagt, sag mal, du arbeitest doch systemisch, oder nicht? Mhm. Jetzt, wenn du dein eigener Patient wärst, was würdest du denn sagen? Ja, ich stehe wohl nicht an meinem Platz. Und warum verlassen Eheleute manchmal den Platz? Warum verlassen sie ihn manchmal? Achtung, pass auf, wo stehst du eigentlich? Und hast du den Platz vielleicht verlassen? Weil eine Erkrankung vorgekommen ist. Oh, ich gehe vielleicht doch mal ein bisschen auf die Seite. Hier ist es sicherer. Aber hier bleibt ein Vakuum. Die Natur hat kein Vakuum. Geh zurück auf deinen Platz oder du musst ertragen, dass der Rest der Familie die Koalition ist und die ein Problem hat. Sie ist bereit für eine neue Chance. Und das ist für mich
traumhaft. Ach, liebe Beate, ich unterbreche unglaublich gerne, ungern.
Gerne.
Es ist so schön, dir zuzuhören. Echt, diese Zoom-Sendung jetzt so mit dir, es gibt Emotionen, Gefühle, es ist alles da. Es funktioniert, du hast es transportiert. Der Dame, die kann entscheiden, will sie weiterhin Rückenschmerzen haben oder Bauchschmerzen. Es liegt an dieser Geschichte. Und das zeigt einfach wunderbar wieder mal auf, wie die Psyche im Hintergrund alles aufarbeitet, was wir eigentlich gespeichert haben. Und hier mal reinzuschauen, das sind halt wenige Ärzte wie du, die das wirklich beherrschen. Aber ich hoffe sehr, dass sich das bald eigentlich als Standard in der Medizin auch etabliert. Weil das ist ja das A und O, wie wir jetzt auch wissen, aus dieser Psychoneuroimmunologie-Forschungsarbeiten, dass hier eben der Schlüssel ist. Liebe Beate, bleib bitte dran, wir machen weitere Sendungen, gell?
Ja.
Herzlichen Dank für die schöne Sendung. Eigentlich muss ich noch applaudieren. Es war so schön. Super. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe auch, dass die Beate Strittmatter, Dr. Med Beate Strittmatter, um es korrekt auszudrücken, Ihnen auch richtig ins Herz geht, weil einfach hier eine neue Art von Medizin, eine tiefsinnige Medizin, ich sage immer die Königsklasse der Medizin, hier eigentlich betrieben wird. Und ich bin mir ganz sicher, das ist Science Fiction, wo 2021 sich unglaublich stark verbreiten wird. Danke herzlich fürs Zuschauen, alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.